dritter Teil, wenn der Heilige Geist kommt. Anfang war ja, der Heilige Geist wird kommen. Dann haben wir erlebt, der Heilige Geist ist gekommen. Und jetzt kommen wir zu etwas, zu einer Aussage. Ich habe hier wieder die neue Genfer Übersetzung. Heute komme ich zu einer Aussage, die wir eigentlich jetzt im ganzen Vorspann zu dieser Predigt, in der Einleitung, im Lobpreis, im Gebet schon die ganze Zeit hatten. Eine Aussage, die wir die ganze Zeit schon hatten, und die möchte ich euch vorlesen. Und die kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30. Und da steht, wenn ich es mal so auf den Punkt bringe, der wichtige Satz der ganzen Bibel. Ja? Der wichtige Satz der ganzen Bibel. Johannes 19, Vers 30. Hier geht es um Jesus. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Jetzt müssen wir uns mal die ganze Situation vorstellen. Jesus gefoltert, gegeißelt, verspottet, ausgelacht, durch die ganze Stadt gejagt, öffentliches Schauspiel, geht ans Kreuz, links und rechts die zwei noch, die Römer, die ihn da ans Kreuz nageln, die Pharisäer, die sich noch über ihn lustig machen. Und dann sagt er in dieser ganzen Situation, es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Es ist vollbracht. Was hast du denn vollbracht? Du bist gerade gestorben. Aber dann passieren gleichzeitig hinterher ein paar Dinge. Riesenerdbeben, Tote stehen auf, eine Finsternis kommt über das ganze Land, der Vorhang im Tempel zerreißt und so weiter. Und was im Geist passiert ist, in der unsichtbaren Welt, das war noch viel gewaltiger. Ja. Es ist vollbracht. Ein Ausruf, der jetzt rein vom physischen her wahrscheinlich nicht weiter als 20 Meter gegangen ist. Mehr weiter hat man den wahrscheinlich gar nicht gehört. Ja, wenn sie überhaupt 20 Meter waren, vielleicht waren es nur 10 Meter. Ja, ich meine, er hing ja am Kreuz völlig erschöpft, völlig zerschlagen. Ja. Es ist vollbracht, das hat man nicht weit gehört. Aber was dieser Satz im Geist ausgelöst hat, was in der unsichtbaren Welt abgegangen ist, das war gewaltig. Die Auswirkungen von es ist vollbracht, ich habe hier mal als Überschrift Ereignisse für die Ewigkeit. Drei Ereignisse habe ich hier, die mit diesem Satz in Zusammenhang hängen. Es ist vollbracht. Und zwar Ereignisse für die Ewigkeit von Christus durch den Geist vollbracht. Durch den Heiligen Geist. Und das erste, was ich hier stehen habe, ist der Vorhang zerriss. Im Tempel zerreißt der Vorhang. Für die Priester die absolute Katastrophe. Aber im Geist heißt das, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich. Die Gemeinschaft, die durch den Sündenfall, als Adam und Eva von diesem Baum des Lebens gegessen haben, war die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Sie mussten den Garten Eden verlassen. Sie haben die Herrschaft an Satan abgetreten, er ist der Fürst dieser Welt. Und in dem Moment, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, geschieht etwas im Himmel, geschieht etwas im Geist, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich. Ja. Und das ist etwas, was im Irdischen hier kein Mensch sieht. Wenn wir hier aus dem Fenster raussehen, dann sehen wir Häuser, Berge, Wald, ab und zu ein paar Tiere, ja. Der normale Mensch sieht nichts von dem, was da passiert ist. Aber wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann siehst du in die unsichtbare Welt. und du siehst den Christus und du siehst die Gemeinde Jesu und du siehst den Vater und du siehst die Dinge im Wort Gottes, wie sie lebendig werden. Ja, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich. Das ist das Erste, was hier steht, was ich aufgeschrieben habe, weil es ist für uns das Wichtigste. Wenn Jesus ausrief, es ist vollbracht und wir haben trotzdem keinen Zugang zu Gott, dann bringt uns das nichts. Aber Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, dass ich mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das war eigentlich sein Dienst. Der ist nicht gekommen, um die Kranken zu heilen, um die Toten aufzuwecken, um die Blinden sehend zu machen. Er sagt, das tue ich alles nur, damit ihr glaubt, dass ich der bin, von dem ich sage, dass ich es bin. Ja, aber grundsätzlich ist er gekommen, um den Vorhang zu zerreißen, um die Trennung zwischen Gott und dem Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf aufzuheben, so dass jeder, der es möchte, wieder in die Gemeinschaft mit Gott kann. Ja, ich sage immer, auf dieser irdischen Erde wurden wir nicht gefragt, ob wir dabei sein wollen. Niemand hat uns gefragt, willst du geboren werden? Willst du, auf welchem Kontinent möchtest du denn gerne geboren werden? Such dir einen aus, wir haben ja mehrere. Du wurdest auch nicht gefragt, welche Familie. Ja, such dir eine aus, ich zeig dir welche, na? Wo möchtest du denn hin? Du wurdest auch nicht gefragt, in welches Zeitalter du geboren werden willst. Du warst einfach da. Und jetzt musst du versuchen, durch dieses Leben zu kommen. Aber auf die neue Erde, die geschaffen wird, nachdem die hier vergeht, auf die neue Erde kommen nur Freiwillige. Gott fragt uns, möchtest du dabei sein? Jesus hat gefragt, komm und folge mir nach. Wir wurden gefragt, glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Willst du ihm nachfolgen? Wir mussten eine Entscheidung treffen. Das nennt man Bekehrung. Ja? Und auch in die neue Welt wird man hineingeboren. So wie man in die irdische Welt hineingeboren wird, wird man auch in die neue Welt hineingeboren. Das nennt man Wiedergeburt. Und die geschieht durch den Geist. Aber auf die neue Erde kommen nur Freiwillige. Jesus sagt, komm und folge mir nach und du wirst auf diese neue Erde kommen. Ja, der Vorhang ist zerrissen, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich. Und ich denke, das ist der erste und wichtigste Punkt für uns. Dann kommt der zweite Punkt, auch der ist wichtig, vor allem wenn wir nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt nicht sofort entrückt werden oder sterben. Ja, ist der zweite Punkt wichtig und da steht, Satan ist gerichtet. Und als Unterpunkt habe ich, er ist wie ein brüllender Löwe. Das steht, die Bibelstelle kennt ihr. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, den er verschlingen kann. Was aber auch aussagt, er ist kein brüllender Löwe. Er tut nur so. Er spielt sich auf als ein brüllender Löwe, der Autorität und Macht über unser Leben hat und uns vernichten kann. Aber er tut nur so, er ist es nicht. Ja, er ist es nicht. Er ist gerichtet. Ja, er hat sein Urteil empfangen. Für Satan gibt es keine Rettung mehr. Ja, Satan hat sein Urteil empfangen, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, wurde das Urteil an Satan vollstreckt. Er ist aber noch frei. Er kann sich noch aufführen und sich hinstellen, als wäre er ganz gewaltig, was er auch tut. Aber wir wissen, er ist es nicht. Er ist kein brüllender Löwe. Es gibt nur einen brüllenden Löwen. Und das ist der Löwe aus Juda. Der Löwe vom Stamm Juda, Jesus Christus, der Retter, der König. Ja, Satan versucht sich auch so aufzuspielen. Aber eines Tages wird Jesus wiederkommen, dann wird er 1000 Jahre gebunden, dann wird er nochmal freigelassen, macht nochmal einen Aufstand, den letzten, und dann geht's mit ihm in das ewige Verderben, in das ewige Feuer der Verdammnis, wo er nie wieder rauskommt. Und wenn Satan mich zu viel ärgert, dann sage ich ihm das. Wenn er mich zu viel nervt und plagt und ich nicht mehr weiß, was ich noch tun soll, dann sage ich, okay, Satan, lass uns mal über was Wichtiges reden. Ja, eines Tages werde ich in der Herrlichkeit meines Vaters sein. Und du wirst im ewigen Feuer der Verdammnis sein. Und dann werden wir uns nie wieder sehen. Und auf den Tag freue ich mich. Ja. Und dann habe ich Ruhe. Ja, hat bisher immer funktioniert, das will er nämlich gar nicht hören. Ja, da hat er absolut keine Lust drauf, dass man ihm sagt, was auf ihn zukommt. Das will er nicht wissen. Und das Dritte, ein drittes Ereignis, das Bestand in Ewigkeit hat, das ist, der neue Bund ist eingesetzt. Der alte Bund war nicht für die Ewigkeit. Der alte Bund war nur eingesetzt, bis der Christus kommt. Und in dieser Zeit hatte der alte Bund die Aufgabe, uns gewisse Dinge zu zeigen, was ist Sünde und was ist heilig, was ist rein und was ist unrein. Ja? Und das war die Aufgabe des alten Bundes. Und in dem Moment, wo der neue Bund eingesetzt wird, ist der alte vorbei. Der existiert nicht mehr. Und dieser ewige Bund ist im Geist, ist in Kraft und ist in Herrlichkeit. Und wenn du in diesem neuen Bund bist, dann gibt es eine Aussage, die können wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Da steht nämlich, dass wir erhöht sind über die Engel Gottes. Wenn wir auf diese neue Erde kommen, dann werden wir über die Engel gestellt. Ja? Und jetzt stellt euch mal die Engel vor. Da taucht ein Engel auf vor Jerusalem und schlägt in einer einzigen Nacht 180.000 Leute. 180.000 Tote durch einen Engel. Das war kein Heer. Das war nur einer. Und als ein König den Propheten Elisa fangen wollte, hat er mit seiner Armee die Stadt umzingelt. Ja. Und der Gehasi, der Diener von Elisa, der geht in der Früh auf die Stadtmauer, gerade gefrühstückt, war gut drauf, die Sonne scheint, geht auf die Stadtmauer und sieht das Heer des Feindes rund um die Stadt und kriegt die absolute Panik. Und sagt Elisa, was soll man tun? Hier, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Das ist vorbei. Und der Elisa schaut sich mal das Heer an und sagt, hey du, nö. Die bei uns sind viel mehr als die da draußen. Und der Gehasi guckt so und sagt, okay, was hat die Stadt Einwohner? 10.000 vielleicht? War keine große Stadt, wo er war. Und das war ja keine Festung, das war eine Stadt. Da gab es wahrscheinlich gar keine Soldaten. Also was machen wir denn jetzt? Wo sind denn die mehr sind? Und der Elisa betet zu Gott und sagt, Herr, öffne doch meinem Diener mal die Augen, dass er sieht. Und das bete ich auch schon seit Monaten. Für mich. Und was passiert? Gott öffnet dem Gehasi die Augen und was sieht er auf den Bergen rundherum? Also da ist die Stadt mit der Stadtmauer. Rund um diese Stadt ist das Heer des Feindes und auf den Bergen rund um die Feinde ist der dritte Ring von Gott. Engel, Kriegswagen, ein Heer. Bewaffnete Engel. Und ich kann mir vorstellen, dem Gehasi ist die Lache runtergefallen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Jerusalem, ein Engel. Da alles voll. Hunderte. Und der Elia sagt, was wollen die da draußen? Schau mal, wer bei uns ist. Ja. Und wir werden über diese Engel gesetzt. Das sind wir eigentlich schon, nur man sieht es noch nicht. Wir sind noch in diesem alten Leib. Ja. Also wenn wir uns mal so ein bisschen anschauen, du bist über der Engel gesetzt, freist dem Herrn, ja. Das sind die Ereignisse für die Ewigkeit von Christus durch den Geist vollbracht. Ja? Ohne den Heiligen Geist hätte Jesus Christus das nicht gekannt. Es war der Geist, der gewirkt hat. Ja. Und dieser Geist ist auch bei uns. Dieser Geist ist zu Pfingsten gekommen. Dieser Geist war vorher nur punktuell auf einzelnen Propheten oder Königen für eine bestimmte Aufgabe. Und dann war er wieder weg. Aber jetzt ist er da. Und er wohnt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Und diese drei Dinge sind Sachen, die für die Ewigkeit vollbracht wurden, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen, Satan ist gerichtet, der neue Bund wurde eingesetzt. Jetzt gibt es aber auch Ereignisse, die finden auf der Erde statt. Und die sind zeitlich begrenzt. Nämlich nur, solange die Erde besteht. Und da sind wir jetzt davon betroffen. Ja, das andere, das hat Christus gemacht. Ja, und der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist gekommen. Das kommt jetzt auch noch von ihm. Der Heilige Geist ist gekommen. Was ist passiert zu Pfingsten? Wir bekamen das Unterpfand des ewigen Lebens. Der neue Bund ist im Geist. Hast du den Geist nicht, hast du das ewige Leben nicht. Ja, das ist ein ganz einfaches Ding. Ja, da sind wir wieder beim Punkt Ökumene. Falls ihr mein Skript gelesen habt über Ökumene, da ist mir nämlich irgendwann im Laufe der 30 Jahre Diskussion mit Geschwistern über Ökumene aufgefallen. Wir verwenden immer dasselbe Wort, aber es gibt verschiedene Ökumenen. Es gibt eine Ökumene der Kirchen, eine Ökumene der Religionen und so weiter. Aber die wahre Ökumene, die gibt es auch. Das ist die Ökumene des Heiligen Geistes. Die Ökumene des Geistes. Wer den Geist hat, gehört zusammen. Wer den Geist hat, ist Volk Gottes. Das Volk Gottes ist nicht, wer ein Mitglied einer Gemeinde oder Kirche ist. Das ist zwar schön, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich irgendwo einer christlichen Kirche oder Gemeinde anschließt. Aber die wahre Ökumene des Volkes Gottes besteht im Heiligen Geist. Und wer den Geist nicht hat, der ist nicht dabei. Auch wenn er in dieser Versammlung ist. Auch wenn er in diesem Gottesdienst ist. Auch wenn er in dieser Gemeinde ist. Auch wenn er sehr aktiv ist. Auch das gibt's. Aber wer den Geist nicht hat, ist nicht in der wahren Ökumene drinnen. Er ist draußen. Das Unterpfand des ewigen Lebens. Dann ist der zweite Unterpunkt die Ausrüstung mit Kraft. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, wenn der Heilige Geist kommt, er kommt mit Kraft auf euch. Ja. Eine Ausrüstung mit Kraft, um ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Sonst geht's nämlich gar nicht. Der dritte Punkt ist eine Hilfe im Gebet. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist hilft uns. Und da verweise ich auf das Sprachengebet. Das hilft uns. Ja, das hilft uns. Weil wir wissen nicht wirklich, für was soll man denn jetzt beten. Ja, und dann kann ich mal eine Stunde lang in Sprachen beten, bis ich es weiß. Und dann kann ich richtig mit Power draufhauen. Ja, das hilft ungemein. Hilfe im Gebet. Und der Heilige Geist, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist ein Tröster. Habt ihr das schon erlebt? Ja, getröstet durch den Beistand des Heiligen Geistes. Auch das brauchen wir immer wieder, wo wir plötzlich merken, ich habe einen Durchhänger. Es läuft nicht, wie ich will. Ich fühle mich nicht so gut, wie ich es gern hätte. Meine Gedanken sind nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich erlebe nicht das, was in der Bibel steht. Es ist einfach mühsam und Menschen gehen auf mich los, es funktioniert nicht. Und dann kommt der Trost des Heiligen Geistes. Oh, der richtet mich wieder auf. Das ist so wichtig. Der kann das besser als jeder Mensch. Ja. Wir sollen uns auch gegenseitig ermutigen, sagt die Bibel. Wir sollen uns gegenseitig erbauen. Aber es gibt auch Punkte oder Zeiten, wo ich so den Wunsch habe, eigentlich möchte ich jetzt gar keinen Menschen sehen. Eigentlich will ich jetzt meine Ruhe, die Haustür zusperren, ich will eigentlich gar keinen sehen, mir geht's absolut nicht gut. Ich gehe natürlich ans Telefon, ich rufe auch niemanden an, aber ich sage, Herr, hier bin ich, ich brauche Trost. Und dann kommt der Tröster. Habt ihr alle schon erlebt, oder? Ich denke, ich rede jetzt hier nicht von irgendwas, wo du sagst, ha, Franz, um was geht's? Nee, haben wir alle schon erlebt in der einen oder anderen Weise. Der Heilige Geist tröstet uns. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo es um die Ereignisse für die Erde geht. Und da sind wir jetzt richtig herausgefordert. Lesen wir mal Markus 16, 17. Markus Kapitel 16, Vers 17. Und hier steht, wie gesagt, neue Genfer Übersetzung, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Amen. Kannst du mal Amen dazu sagen?
Amen.
Amen. Sehr herausfordernd. Ja, sehr herausfordernd. Treib Dämonen aus. Heil die Kranken. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hier steht nicht, und du kannst das in allen Übersetzungen nachlesen, Kranke, denen sie die Hände auflegen, die werden vielleicht, mal gucken, eventuell.
Vielleicht steht nicht.
Nee, steht nirgends. Ja. Dämonen austreiben, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der auch für uns in Zukunft in der Gemeinde ein wichtiger Dienst sein wird. Und mit Dämonen haben wir schon ein bisschen zu tun gehabt. Noch nicht viel, aber es war schon da und hat mir gezeigt, Dämonen haben keine Autorität. Ja. Wir haben Autorität im Namen Jesus. Sie werden in neuen Sprachen reden, auch das haben wir wieder, das hilft uns im Gebet. Ja. Aber die Liste hier ist nicht vollständig. Ich möchte noch einen zweiten Text mit reingeben, damit wir es vollständig haben. Und zwar in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Ich fange mal bei Vers 16 an, dass wir den Zusammenhang haben. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Mal bis hierher. Ich denke, das geht mit rein in diesen Missionsbefehl. Weil wenn wir weiterlesen, sagt Jesus, heute ist diese Schrift erfüllt. Und bis zu diesem heute war die Synagoge begeistert. Die haben das gehört und die haben gesagt, wow, tolles Wort, der Messias, ja, gesalbt, um die Kranken zu heilen, um die Gebundenen zu befreien, um das Jubeljahr auszurufen, ein Jahr der Freilassung oder ein angenehmes Jahr des Herrn, wie es auch übersetzt wird. Richtig gute Botschaft, richtig toll, was hier Jesus aus Nazareth vorliest. Das berührt unser Herz. Das ist Wort Gottes. Das ist Wahrheit. Das ist Autorität. Und dann sagt Jesus, heute ist es erfüllt. Und da sind sie durchgedreht und wollten ihn steinigen. Und das ist bei Verheißungen im Wort Gottes sehr oft der Fall, dass man über Verheißungen predigen kann und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Bruder, herrlich, wunderbar. Und sagen wir, okay, und heute ist es erfüllt, wir leben da drin. Das gehört uns, jetzt, hier. Da müssen wir noch mal drüber reden, was sagt denn hier der Urtext wirklich? Da müssen wir noch mal die alten Rabbiner studieren. Also die Glaubensväter des ersten Jahrhunderts, ja, und so weiter. Ja. Aber Jesus fordert uns heraus, das Wort Gottes fordert uns heraus, und der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass es die Wahrheit ist. Das Problem ist, wir haben Angst. Wir haben Angst. Weil was hier steht ist, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und verkündet das Jahr der Freilassung. Und jetzt komme ich zurück auf den Tag gestern, Marktplatz Dornbirn. Ich bekam die Anfrage, auch in Feldkirch, Franz, möchtest du nicht das Mikro in die Hand nehmen und mir dein Zeugnis geben? Und ich habe es abgelehnt. Warum? Angst. Ja, wenn man es auf den Punkt bringt, einfach nur Angst. Weil was ist, wenn mir mitten in der Botschaft der Stoff ausgeht? Was ist, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Was ist, wenn nichts passiert? Dann bin ich der Blamierte, dann bin ich der Blöde. Was ist, wenn ich für den Kranken bete und nichts passiert und alle stehen zu und ich verkündige hier, wir sollen die Kranken heilen. Was ist, wenn ich mit einem Dämon konfrontiert bin, den ich austreiben soll und ich gehe auf den los und der lacht mich aus? Was passiert, wenn ich einem Alkoholiker sage, du ruf den Namen des Herrn und du bist frei? Ist er hinterher wirklich frei? Ist seine Bekehrung echt? Bestätigt der Herr das durch seinen Geist? Und das hat er mit Angst und mit Furcht, mit Zweifel, mit Unsicherheit, mit all diesen Dingen zu tun. Und das Wort, der Geist und der Herr fordern uns hier heraus mit diesen zwei Bibelstellen in Markus 16, 17 und Lukas 4, 18, weil er sagt, heute ist es erfüllt. Und ich lege hier noch eins drauf. Ja, und zwar in Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 21. Und zwar, das war Jesus nach der Auferstehung. Da war dieses Obergemach, wo die Jünger sich versammelt hatten, die Apostel waren dort, die Frauen waren dort und auch andere. Und wir wissen, zu Pfingsten waren da 120 Leute. Also gehen wir mal davon aus, dass auch das so die Zahl ist, die hier war, vielleicht sogar noch mehr, weil ich mir vorstellen kann, dass im Laufe der Zeit, wenn nichts passiert, Leute auch weggehen. Und so in Vers 21 steht dann, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also ein Missionsbefehl, jeder, der glaubt und getauft ist, dem werden diese Dinge folgen. In der Synagoge liest er den Propheten Jesaja, ich glaube da Kapitel 61 ist das, und sagt, heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Und das Erste, was dort steht, ist, ich bin gesalbt. Ja? Und auch wir sind gesalbt durch den Heiligen Geist. Jesus war gesalbt durch den Heiligen Geist und wir sind gesalbt durch den Heiligen Geist. Und der Missionsbefehl ist einfach nichts anderes als das, was Jesus hier in der Synagoge sagt, nur mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt vielleicht. Ja. Und das könnte man noch drüber diskutieren, aber dann kommt jetzt hier der Johannes und sagt dann hier in diesem Vers, So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Ja. Und wir sind der Leib Christi auf Erden. Das heißt, wir sind seine Hände, seine Füße, ja, seine Finger. Ja, wir sind sein Leib. Das heißt, alles, was er getan hat, sollen jetzt wir tun. Ist das eine Herausforderung oder ist das eine Herausforderung? Das ist gewaltig. Ja, das ist gewaltig. Weil das, hier redet Jesus von Dingen, die wir tun sollen, die wir gar nicht können. Wir können keine Toten auferwecken, wir können keine Kranken heilen.
Durch ihn.
Durch ihn. Wir nicht.
Ja.
Aber er hat gesagt, macht es. Und wir wissen, als er die 12 ausgesandt hat, da haben sie es gemacht und sie waren begeistert. Als er die 70 ausgesandt hat, da sind sie zurückgekommen und haben gesagt, wow, was geht hier ab? Und jetzt sagt Jesus, jetzt sind wir dran. Wir sind die Steigerung. Wir sind sein Leib in diesem Land. Ja. Wir sind dran. Wir sollen die Kranken heilen. Wir sollen die Dämonen austreiben. Wir sollen die Toten auferwecken. Wir sollen verkündigen, dass das Jahr der Freilassung, das angenehme Jahr des Herrn, das Jubeljahr da ist. Ende der Sklaverei der Sünde. Schluss mit all diesen Dingen. Ja, wir sind berufen zur Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Amen. Und das ist gewaltig. Und da sind wir herausgefordert. Ja. Und als ich gestern nicht bereit war, das Mikro in die Hand zu nehmen, kam ein Kärntner auf mich zu, mit dem ich geredet habe. Der kam aus Klagenfurt. Und der hat mich da echt rangenommen. Und ich wusste, der Kerl hat recht. War echt eine Diskussion, die mich in meinem Herzen durchgeschüttelt und gerüttelt hat. Weil ich wusste, er sagt die Wahrheit. Ja, er sagt die Wahrheit. Ja, weg mit der Angst, weg mit der Furcht, weg mit dem Zweifel, weg mit der Unruhe. Weg mit all diesen, was passiert denn, wenn, wo ist Plan B, wo ist Plan C? Ja. Plan B und C gibt's in Christus nicht, es gibt nur Plan A. Und wir müssen darin einsteigen. Ja, wir müssen darin einsteigen. Es bedarf Pfingsten, genau. Aber den Heiligen Geist haben wir ja schon, der ist ja schon da. Aber dieses Pfingsten, das haben wir noch nicht wirklich erlebt. Aber das kommt noch. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt. Christus Jesus kommt wieder nach Jerusalem zurück. Er kommt zurück. Und da habe ich unter Punkt A, seine erste Ankunft war auf einem Esel. Und es war nicht mal ein ausgewachsener Esel. Es war ein Fohlen. Und er ritt auf diesem Tier nach Jerusalem hinein. Und damit zeigte er an, dass er ein Diener war. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament. Ja, siehe, er reitet wie ein Diener auf einem Esel. Damit ist er gekommen. Seine zweite Ankunft ist auf einem Pferd. Wenn wir die Offenbarung lesen, er kommt auf einem weißen Pferd und die Heer des Himmels mit ihm, alle Heiligen mit ihm. Und dieses weiße Pferd zeugt nicht mehr von einem Diener, es zeugt von einem König. Der König kommt zurück. Das erste Mal kam er als Diener, um uns zu erlösen. Das zweite Mal kommt er als König, um die Herrschaft anzutreten. Und das will Satan verhindern. Und darum habe ich als dritten Unterpunkt der Kampf um Jerusalem. Als Jesus das erste Mal kam, wollte Satan das verhindern. Der Kindermord in Bethlehem, ja, die Flucht nach Ägypten und so weiter. Satan wollte verhindern, dass Christus geboren wird. Satan wollte verhindern, dass Christus lebt. Aber Gott hat für ihn gesorgt. Und jetzt reden wir davon und steht auch im Wort, dass er ein zweites Mal kommt, seine Wiederkunft steht bevor. Und die will Satan jetzt wieder verhindern und darum kämpft er um Jerusalem. Weil er will Jerusalem haben und dann will er sie in Grund und Boden stampfen, damit der König nicht zurückkommt, weil keine Stadt mehr da ist, in die er kommen kann. Das ist der Punkt, warum es diesen Kampf um Jerusalem gibt. Aber so wie er die erste Ankunft des Christus nicht verhindern konnte, so kann er die zweite Ankunft des Christus nicht verhindern. Ja, das geht nicht. Ja, und so haben wir hier 6 Punkte, wenn der Heilige Geist kommt. Einmal 3 Punkte, die für die Ewigkeit Gültigkeit haben. Der Vorhang ist zerrissen, Satan ist gerichtet, der neue Bund ist eingesetzt. Und dann gibt es 3 Punkte, die für uns auf der Erde wichtig sind. Der Heilige Geist ist gekommen, um in uns Wohnung zu nehmen, um uns auszurüsten und zu trösten. Und wir sind ausgerüstet mit Autorität, mit Kraft, mit Macht und haben einen Befehl bekommen, eine Ausrüstung bekommen, eine Salbung bekommen, um die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben und das Jahr der Freilassung zu verkündigen. Und wir warten auf die zweite Wiederkunft Jesu, die irgendwann stattfinden wird. Es gibt keinen Zeitpunkt für diese Wiederkunft. Wir müssen vorbereitet sein. Ja, und darum gibt es diesen Kampf um Jerusalem. Darum ist auch dieses eine Tor in Jerusalem zugemauert. Ja, damit der Christus, wenn er wiederkommt, da nicht reinreiten kann durch dieses Tor. Das ist zugemauert. Aber eine Mauer hält Jesus nicht auf. Das haben wir schon nach seiner Auferstehung erlebt. Er ist durch die Wände gegangen. Ja, also ein zugemauertes Tor ist da wirklich kein Hindernis für unseren Herrn. Wenn er sagt, ich komme, dann kommt er auch. Und wenn er den Ort angibt, wohin er kommt, dann wird er auch an diesen Ort kommen. Das kann niemand verhindern. Und schon gar nicht ein Satan, der sein Urteil schon empfangen hat und schon gerichtet ist. Ja, aber wir können diese Wiederkunft des Herrn verkündigen. Wir können das feiern. Wir können uns darauf freuen. Ja, und wir können darauf zuleben. Der Herr kommt wieder. Weil der Heilige Geist ist da, das Werk ist vollbracht und wir sind dabei. Amen.
Amen.
Amen. Der Herr sei mit euch.